ARD.
So, da sind wir wieder. Hoffentlich hattet ihr auch einen schönen Urlaub, den habt ihr euch verdient.
Was heißt denn hier auch?
Ich hatte einen schönen Urlaub, du hattest einen sogenannten Schrotturlaub, du bist ungeurlaubt.
Das war ein Urlaub aus der sogenannten Hölle.
Aber vielleicht magst du gleich noch was dazu erzählen.
Vielleicht.
Ich wollte nämlich vorher ein bisschen in Richtung unseres schönen Themas hinhalten, denn auch da sind die guten Vibes ungerecht verteilt, denn heute geht es um Phobien. Ich habe mich ins Thema regelrecht reingesteigert, aber ich habe da gar nichts. Aber nee, Anne, ne? Du bist sowas wie ein blank geputzter Spiegel, auf dem die Phobien nur zu gerne ihre fettigen Phobienabdrücke hinterlassen. Wobei, und ich hoffe, das kränke ich nicht, es sind Mainstream-Phobien. Es sind Phobien von der Stange.
Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe 3 der 6 weit verbreitetsten Phobien. Ich habe Agoraphobie, also öffentliche Plätze, viele Menschen, keine Fluchtmöglichkeiten. Klaustrophobie, Angst vor engen Räumen. Aviophobie, Angst vorm Fliegen.
Hatte erst Angoraphobie verstanden.
Und nein, da wäre ich
fast dabei. Ich hasse nämlich Wollpullover, aber es hat andere Gründe, weil ich so ein... Ich bin so ein Sensibelchen. Aber ganz kurz, aber seit wann hast du denn Angst vor öffentlichen Menschen und Plätzen und Menschenmengen? Du bist doch immer ganz vorne im Moshpit.
Nee, ich bin wirklich immer ganz hinten und an der Seite bei Konzerten. Ich lasse mir das nicht nehmen, aber so, ich sag mal, auf dem Hafengeburtstag triffst du mich nicht.
Ja.
Aber auch aus ganz anderen Gründen.
Hafengeburtstagphobie. Gut, aber dafür auf der Habenseite keine Arachnophobie, also Angst vor Spinnen, das ist ja auch sehr verbreitet.
Ja.
Höhenangst und Soziophobie, also Angst vor sozialen Interaktionen. Das sind die anderen Phobien, die recht verbreitet sind, die haben wir auch nicht.
Aber wie kann es denn sein, dass du so gar keine... Du hast ja eigentlich so gar keine richtige Phobie,
also
oder?
Nichts, was irgendwo medizinisch festgehalten ist. Also ich habe bestimmt Angst, dass ich unbemerkt in das Alter komme, in dem ich diese süßen Wichtel aus dem Baumarkt
da sage ich dir Bescheid.
Zur Kasse gehe.
Da
sag
ich dir
oder
Bescheid.
Dass ich eines Tages vor dem Spiegel stehe und eine Jacke im changierenden Taft trage. Kanzelschwalben-Outfit, wie meine Mutter sagen würde. Oder dass ich irgendwann mich dabei erwische, ironiefrei Mark Forster gut zu finden. Obwohl ich den als Typen tatsächlich ganz gerne mag.
Guck, geht schon los.
Es ist so der erste Schritt.
Das sind so deine Phobien.
Ja.
Okay. Also Steffi ist ein relativ angstfreies Einhorn unter Leuten wie uns, denn die meisten haben zumindest irgendeine Phobie. Manche sind Mainstream, manche sind speziell bis skurril. Da werden wir heute noch die eine oder andere thematisieren. Steffi, welche Phobie hat dich zunächst sprachlos zurückgelassen?
Ja, mich macht das immer ein bisschen ängstlich, das auszusprechen. Aber ich glaube, heißt Anatidaphobie oder Tidaephobie. Auf jeden Fall die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. It's a classic. Und bei dir?
Ich habe von etwas gelesen, das heißt Lupus-Lipaphobie. Es ist die Angst davor, von Timberwölfen um einen Küchentisch gejagt zu werden, während der Boden frisch gewachst wurde und man Socken trägt.
Ich habe Angst vor Timberland, aber das finde ich noch was anderes. Welche Phobien gibt es? Wo kommen sie her und wie wird man sie wieder los? Unser Thema heute im Flexikon.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Wanowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag und es wohnt da, wo die Mieten noch fair sind, in der ARD-Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, ungeklärte, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens, die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und bevor wir uns ins Thema knien, müssen wir noch kurz aufarbeiten. Kannst du kurz auflösen, warum du so eine gar nicht so schöne Ferienzeit hattest und wie du das Leben leider nicht in vollen Zügen genießen konntest auf deiner Schinkenstraße? Da. Cala Figuera, Cala Corona.
Ich habe so ein bisschen doofe Geschichte mit Urlaub und Corona. Also vor 2 Jahren mussten wir Urlaub komplett absagen wegen Corona. Letztes Jahr bin ich mit Corona aus dem Urlaub wiederbekommen und dieses Jahr hatte ich im Urlaub Corona und zwar ab Tag 3. Und Steffi, habe ich mich die letzte Woche vor Abflug isoliert? Ja. Habe ich als Einzige auf dem Flug eine Maske getragen auf dem Hinflug? Ja, habe ich. Habe ich mir alle 10 Sekunden mir die Hände desinfiziert? Habe ich. Und habe ich trotzdem an Tag 3 des Urlaubs Corona gekriegt. Und zwar richtig heftig mit allen Symptomen, natürlich. Und das war richtig scheiße, weil wir waren dann einfach 2 Drittel des Urlaubs nur auf dem Hotelzimmer mit Fieber.
Also zuerst habe ich deine Vorbereitung mit einer gewissen Distanz beobachtet und dachte, naja,
vielleicht also, übertreibt sie
auch ein bisschen. Und als du dann wirklich Corona bekommen hast, habe ich sowas gedacht, also kennst du diesen alten Witz, der Simulant von Zimmer 13 ist gestorben? Du,
ja.
Tat's mir richtig leid und Ja, was soll ich sagen?
Dafür habe ich Oasis-Tickets gekriegt.
Hast du, ne?
Mhm.
Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass du hier sozusagen stehst wie ein Leuchtturm im Meer der verunglückten Urlaube. Also jeder, der nur einen halbwegs okayen Urlaub hatte, der kann zu dir aufschauen und zu sich selber sagen, guck mal, dafür ging es doch bei mir. War doch gar nicht so schlimm. Wir haben auf eine Baustelle geguckt, aber ist auch egal.
Ich kann mich mit euch allen von Herzen mitfreuen.
Bei mir war es total schön. Ich hatte nur einmal oder zwei Tage so einen Reisedurchfall, den du immer predigst.
Ja, aber der gehört ja dazu. Ohne Reisedurchfall macht es nur halb so viel Spaß.
Es ist kein Urlaub gewesen. Und hatte in einer Unterkunft eine wirklich dackelhohe Kakerlake als Mitbewohnerin.
Die dann wie auch in der Eifolge. Die immer größer wird, wenn man sie mit Haarspray besprüht. Habt ihr es ausprobiert?
Nee, wir haben es nicht so lange ausprobiert, weil irgendwann sah ich sie nachts zur Toilette torkeln. Und dann habe ich gedacht, jetzt greife ich zu.
Und das ist hier die Frage.
Phobien. Warum zum Teufel haben Menschen Angst vor Watte und Clowns? Nur so als Beispiel. Und der Subtext, sollte man sich nicht selber den Gefallen tun, dass man da mal Hand anlegt und die mal ablegt, diese Phobien, wenn es doch keinem nützt. Annemarie.
Ja.
Was hast du bereits unternommen, um deiner Phobien Herr zu werden?
Naja, das Ding ist ja, ich habe ja einige Phobien, die mich im Alltag jetzt nicht so schlimm belasten, als dass ich das Gefühl habe, ich müsste dagegen was machen. Also ich habe ja zum Beispiel Angst vor Schlangen, aber ich glaube, die längste Schlange in Hamburg ist vom Hipsterbäcker, wenn man sich dann Flat White und so einen Kardamom-Striezel holen will. Wenn ich in Australien leben würde, würde ich da wahrscheinlich eher irgendwie dran arbeiten. Flugangst, ich fliege ja trotzdem, aber ich sitze da dann nicht entspannt und summe einen Song von Micky Krause, sondern ich beiß eher auf ein Stück Leder, aber ich mache das. Und Klaustrophobie, das stört mich, glaube ich, am meisten, weil ich ja zum Beispiel auch nicht Fahrstuhl fahre. Ich kann nicht ins MRT. Ich habe schon mal richtig viel Geld bezahlt, privat, für ein voll offenes MRT. Das zahlt nämlich die Kasse nicht, das muss man selber zahlen. Aber ich habe so Klaustrophobie, dass ich nicht in so eine MRT-Röhre gehe. Die stört mich tatsächlich am allermeisten. Und was ich bisher dagegen getan habe, Steffi, gar nichts natürlich.
Dich beschweren.
Mich beschweren.
Mal, ich hatte nämlich schon mal so einen schönen Volkshochschulkurs zum Thema Flugangst rausgesucht. 26., 27.10.
So in Leipzig. Würdest du das mit mir zusammen? Wir haben ja schon mal einen Volkshochschulkurs.
Also entweder das, ich hab auch ein paar Varianten noch rausgesucht. Also Rainer Plesse, 45 Jahre Militär und Test- und Verkehrspilot. Vielleicht fährt er auch direkt mit uns in so ein Krisengebiet im Südsudan. Wäre mein Angebot. Ansonsten machen wir manuelle Lymphdrainage. Das geht natürlich auch. Oder Rückenfit.
Das gibt's auch. Und manuelle Lymphdrainage gibt's als Volkshochschulkurs.
Ja, na klar. In Leipzig. Oder müssen wir nach Sachsen?
Ach so, wir müssen nach Leipzig. Ja. Oh, nach Sachsen.
Ich bin es gewöhnt von dir, dass du an dieser Stelle mit Zahlen, Daten und Fakten anrufst. Musst du aber auch gar nicht.
Habe ich nicht. Aber ich habe zwei Sachen noch, die ich einmal wichtig finde zu sagen, bevor wir anfangen. Ja. Vielleicht deckt sich das. Erstens. Wir sind ein Unterhaltungspodcast. Nein, ich sage das nur, wir werden auch in dieser Folge nicht drum rumkommen, der ein oder anderen Phobie mit der Superheldenwaffe Humor zu begegnen, was nicht bedeutet, dass wir nicht all eure großen, kleinen oder noch so verrückten Phobien nicht ernst nehmen. Das wollte ich einmal sagen. Nicht, dass da Beschwerden kommen. Und zweitens wollte ich sagen, es ist, glaube ich, im Laufe der Folge schon zu unterscheiden zwischen sogenannten einfachen Phobien, die jetzt nicht schwerwiegend sind, ne? Also Angst vor Knöpfen oder Clowns und natürlich andererseits schwere Phobien so im sozialen Bereich, also Angststörung, das ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, glaube ich, immer mehr geworden. Da hilft in vielen Fällen dann wirklich nur Therapie und Betreuung von ExpertInnen. Also das ist jetzt natürlich mit dem Hören von einer Folge Flexikon nicht getan, das ist uns auch bewusst. Wir haben da jetzt nicht den Anspruch, euch von all euren Phobien zu befreien, auch wenn es schön wäre. Aber dann würde ich sehr viel Geld für diesen Podcast verlangen, wenn wir das könnten.
Das wäre gut.
Das wäre richtig gut.
Das wollte ich auch sagen. Also es geht nicht um generalisierte Angststörungen oder Panikstörungen. Es geht mehr so um diese kleinen Schrulligkeiten, über die auch schon in lockerer Runde hier und da mal gescherzt wurde, die aber unter Umständen auch ein bisschen in die Lebensplanung reinballern können. Wir nehmen euch alle ernst und los geht's, oder?
Ja.
Welche Flexpertise hast du uns denn mitgebracht, Anja?
Ich habe mit Bovim Bandelow gesprochen. Der Name sagt euch vielleicht was, weil er ist in den Medien zu Hause. Er ist eine absolute Instanz in Sachen Angststörungen. Der ist Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut. Der hat zu dem Thema auch schon Bücher geschrieben, kennt sich wahnsinnig gut aus und der weiß, wie Phobien entstehen und auch, wie man sie wieder loswerden kann. Und das wird er uns nachher beantworten. Aber du fängst erstmal an mit ein paar praktischen Beispielen aus der Lebenswelt.
Absolut. Also ich habe mit zwei Betroffenen gesprochen, zum einen mit Saskia Zart, die hat es nicht so mit Watte, also auch nicht mit Kreide, was insofern ein bisschen crispy ist, weil sie auf Lehramt studiert. Ja, ich weiß. Es ist das Jahr 2024, Kreide ist in einigen Klassenzimmern aber weiterhin State of the Art.
Schlüsselwerfen ist abgeschafft.
Ja, in manchen Klassenräumen schon, da kann man sich immer noch mit Tafeldienst, ist das Mittel der Wahl, um sich da ein, zwei Noten hochzuwienern.
Krass, ich dachte, das gibt's gar nicht mehr, ja. Tafeldienst.
Gut, also bei Saskia ist die Sache auch noch eher unterhaltsam gelagert, das werdet ihr gleich hören. Anders sieht es bei Roland aus. Ich würde auch mal mit ihm anfangen, denn Roland, und darauf war ich nicht so gefasst, und weil ich erst mit Saskia gesprochen habe, dem geht's, glaube ich, gar nicht so gut mit seiner Phobie.
Also ich habe eine Knopfphobie, im Lateinischen heißt es Componophobie. Und da hat man halt einen Ekel vor Knöpfen, also eine richtige Angst ist es nicht, aber das ist halt ein Ekel vor Knöpfen. Wenn man jemand anderes sieht, der einem gegenübersteht oder so mit Knöpfen und so, dann muss man da immer weggucken, ne?
Ich finde, man hört schon, dass er es jetzt nicht ganz auf die leichte Schulter nimmt.
Nee.
Roland hat auch erst einmal im Gespräch an mir vorbeigeguckt.
Hattest du was mit Knöpfen?
Nee, da habe ich an mir runtergeguckt und ich hatte gar keine Knöpfe im Outfit verarbeitet. Das war ganz klug.
Hast du da vorher drüber nachgedacht?
Nein. Und dann ging es auch irgendwann. Ich würde sagen, Knopfphobien sind eher selten, wäre jetzt zumindest mein Eindruck. Aber
ich kenne niemanden auf jeden Fall.
Es ist wohl nicht so exotisch wie gedacht.
So ungewöhnlich ist sie gar nicht. Also ich schätze, ein paar tausend Leute sind da bestimmt betroffen. Ich sehe das ja an dem Feedback zu meiner Homepage und sowas, ne? Also das sind schon einige, die da betroffen sind. Deswegen, wir rätseln auch immer, woher das kommt, ne? Und dass das irgendwie, dass einen das erinnert an tote Augen oder so, Knöpfe, ne?
Ach so, okay.
Und kommen wir gleich nochmal drauf, woran das liegen könnte. Also Roland hat so eine Art Selbsthilfegruppe im Internet, schon seit 25 Jahren. Und wenn man das Internet mal ein bisschen querliest, dann stellt man fest, Knopfphobie kommt tatsächlich öfter schon mal vor. Das ist ja wahrscheinlich auch der erste Schritt, dass man sich so vernetzt, dass man sich nicht ganz plemplem fühlt, dass man merkt, aha, da ist was und das ist mir erstmal irgendwie peinlich, aber wenn das ein paar tausend Leute betrifft, dann bin ich vielleicht doch nicht so verrückt. Mhm. Knöpfe sind jetzt übrigens nicht das, wo man drauf drückt bei Roland. Es sind mehr so klassische Knöpfe, bei denen Roland so richtig alles wieder hochkommt.
Also das sind diese meisten hauptsächlich so Plastikknöpfe oder so aus Naturmaterialien, die sind ganz schlimm. Also zum Beispiel die Bayern, die tragen ja mal diese aus Horn und sowas. Perlmuttknöpfen und so, das ist ganz schrecklich. Geht nur um Knöpfe mit Löchern drin, das ist das Komische. Das ist auch bei allen so, die Knopfphobie haben. Also diese Nietenknöpfe von Jeans oder sowas, das macht keine Probleme. Druckknöpfe sowieso nicht, das sind ja auch keine richtigen Knöpfe. Sind immer diese Knöpfe mit Löchern drin.
Hat das auch vielleicht was zu tun mit, jetzt komme ich wieder nicht drauf, wie es heißt, was mein Freund auch hat,
Tryptophobie? Nee.
Angst vor fremden Löchern. Alle Gags wurden gemacht zu dem Thema. In unserer Beziehung wurden zum Thema Angst vor fremden Löchern.
Aber es sind doch gar nicht fremde Löcher, sondern es sind doch Löcher in einer speziellen Anordnung. Darüber habe ich mal was gelesen. Das möchte ist jetzt nicht zitierfähig, aber das ist das, weil einen das so an Wunden am Körper erinnert.
Es ist auch eklig. Aber das hat damit nichts zu tun. Oder habe ich kurz überlegt, weil eben diese Löcher in den Knöpfen sind und das vielleicht dann auch so ein bisschen...
Wahrscheinlich nicht. Man wundert sich auch ein bisschen, warum es eigentlich immer noch diese Knöpfe gibt. Das ist ja so eine Steinzeitverschlusstechnologie, oder? Also ich meine, wir haben KI-generierte Hologramme, die auf Tour gehen und selbstfahrende Autos, aber Jackenärmel, da friemelt man immer noch so einen Plastikknopf zusammen. Also ich weiß nicht, ich glaube, Roland würde ein bisschen mehr Technologieoffenheit wirklich an dieser Stelle wirklich entgegenkommen. Tut mir doch leid. Und er hat übrigens so mit 8 Jahren gemerkt, dass Knöpfe nicht sein Ding sind und hat sich also, hatte jetzt ein bisschen Zeit, der ist über 50, sich da ein paar Strategien zurechtzulegen. Er kann das so ein bisschen ausblenden, guckt da woanders hin. Bus und Bahn fährt er allerdings lieber nicht und er hat auch noch sonst so ein paar Sachen, ja.
Also jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen essen gehe oder sowas, dann muss ich wirklich mich konzentrieren aufs Essen zum Beispiel, dass ich nicht die anderen so angucke, weil dann sind wir ja im... Dann sind die anderen meistens in so Business-Klamotten drin oder so. Ne? Und dann muss ich mich aufs Essen konzentrieren. Dass ich nicht so hoch gucke zu denen. Es ist ja ein Ekel. Ne? Und dann kann man nicht so gut was essen.
Ja, und ein paar Sachen spart er sich ganz.
Oh, Vorstellungsgespräch mit Anzug, was natürlich schon kompliziert ist. Ne? Also dann kann man keinen BWL-Strang beruflich aufnehmen. Ne? Also ich bin ITler, da kann man rumlaufen, wie man will. Ne? Das ist halt der Job dann für mich, ne? Also so auf Oktoberfeste gehe ich ungerne, weil die da heutzutage alle mit Tracht kommen und sowas. Und diese bayerischen Trachten für Männer, das ist eine Katastrophe.
Gut, das ist für mich aus der Ferne sowieso eine Katastrophe.
Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich ihm sagen, da verpasst du nichts, Roland.
Aber ich darf da nicht richten. Ich bin eine Frau, die mit dem Kölschkranz aufgezogen wurde.
Das ist aber
da bin ich auch nicht größer geworden als ein Meter Bier.
Ah ja, aber trotzdem, also ich kann jetzt nichts sagen über sinnlose Feste, wo man besondere Klamotten trägt.
Okay.
Ja, ich mag ja Karneval. Vielleicht machen wir mal eine Folge. Habe ich in dem Zusammenhang
drüber. Oktoberfest?
Ja, Bayern verstehen.
Oh, das finde ich gar nicht so schlecht. Finde
ich auch nicht schlecht. Und ITler verstehen, aber das Projekt läuft ja gerade. Auf jeden Fall habe ich jetzt verstanden, warum die IT-Branche Menschen anzieht, die sich jetzt nicht vollends im Thema Mode aufgehen. Mhm. Also Knöpfe, Ekel ist ja eine von vielen Erklärungen. Also jetzt hadert Roland ja offensichtlich schon mit seiner Situation. Also man kann das ja nicht einfach ganz ausblenden. Knöpfe begegnen einem ja ständig immer. Und er hat natürlich sich auch schon mal auf Ursachenforschung begeben, er und seine Community. Also woher kommt das wohl?
Dass es wirklich so Urängste sind, wie zum Beispiel Spinnen und Schlangen haben ja viele. Viele haben ja Phobien vor Schlangen, Spinnen und sowas. Und das hatte ja seine Gründe in der Evolution. Es gab halt giftige Spinnen und giftige Schlangen und sowas. Und dass man dann aufschreckt, dass man schreit und dass man die anderen auch warnt. Und ich schätze, das ist bei Knöpfen, ist das so ähnlich, weil das an tote Augen irgendwie erinnert. Es gibt ja zum Beispiel diesen Zeichentrickfilm Coraline oder wie der hieß. Da waren ja wirklich die toten Leute hatten dann Knöpfe als Augen und sowas. Eine zweite Theorie ist viel, dass irgendwas völlig Negatives in einer ganz frühen Kindheit passiert ist mit Knöpfen und das verknüpfen wir dann im Gehirn. Also zum Beispiel, dass der Vater reinkam, hatte lauter Sachen mit Knöpfen dran und hat einen geschlagen oder die Mutter oder wir sind fast an einem Knopf erstickt als Kleinkind. Ist ja alles denkbar, ne? Es gibt Familien, die haben Knopfphobien mehrfach in der Familie. Die Phobie ist ja doch relativ selten. Ein paar tausend Leute in Deutschland wahrscheinlich. Und dann vermehrt in der Familie. Das gibt schon zu denken, ne?
Kannst du ja vielleicht später mal aufdröseln, woher sowas kommen könnte.
Ja, so. Nur was ich so interessant finde, also das trifft nämlich auch bei all meinen Ängsten oder Phobien zu. Mhm. Ich habe in keinem der Gebiete, die problematisch für mich sind, jemals eine wirklich schlimme Erfahrung gesammelt. Weder wurde ich mal von einer Anaconda gewürgt. Ich bin auch bislang mit dem Flugzeug gar nicht abgestürzt. Bin auch noch nie in einem Fahrstuhl stecken geblieben. Also manchmal entstehen ja auch Ängste, da weiß man gar nicht, warum habe ich da eigentlich Angst vor? Ich habe da überhaupt gar keine schlechte Erfahrung mit gemacht. Die Dinge, die Roland jetzt erzählt hat, macht natürlich Sinn, ne? Also, ja, oder so kann man sich das herleiten zumindest. Ja, oder auch nicht, ja.
Wobei mir aufgefallen ist, dass das Wort sich etwas vorknöpfen auch ein bisschen was Brutales hat.
Stimmt.
Aus meiner Perspektive, da bin ich ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich das Thema Therapie jetzt langsam in Angriff genommen, weil ich finde es wahnsinnig anstrengend, dass man da nicht mal entspannt essen gehen kann oder in der Regionalbahn nach Sylt mit dem Schwitze-Shuttle zum Adele-Konzert, alles sowas, fällt ja flach. Oder ins Hotel gehen und da ist Bettwäsche mit Knöpfen dran, das ist ja alles nichts. Aber Therapie, das ist nichts für Roland.
Nee. Das wollen auch viele nicht. Manche haben es gemacht, aber viele wollen es nicht. Weil das Einzige, was hilft, ist eine Konfrontationstherapie. Und da wirst du ja mit Knöpfen konfrontiert. Und das wollen viele nicht. Es ist auch schwer, zum Beispiel den Namen Knöpfe auszusprechen. Viele nennen das so Dinge oder sonst was, ne?
Ja, da kommen wir nachher auch noch zu. Boavin Bandelow sagt nämlich auch, bei den meisten Sachen hilft wirklich nur so Schocktherapie.
Aber wir haben jetzt erstmal nur Buttons gesagt dann. Das war dann leichter. Mhm, okay. Das ging dann nachher besser. Also ich finde im Großen und Ganzen ein ganz schönes Fund, dass da Roland damit sich rumschleppt. Und es ist ja so, das Umfeld macht es einem ja da nicht leichter, ne?
Ja, die belächeln das oft oder sind ganz erstaunt, dass es sowas gibt. Also ich verheimliche es nicht mehr wie früher. Also so als Jugendlicher und so wusste das keiner. Nicht mal die Verwandtschaft oder sonst wer. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist egal. Ne? Viele wollen es gar nicht glauben. Den kannst du das noch so viel erzählen und sowas. Du erzählst Quatsch. Ja, was im Fernsehen kam und so, das glauben sie sowieso nicht. Und hier und da, das war dann RTL oder sonst was. Oder Lügenpresse oder was sie dann meinen.
Oh Mann, ey, das ist doch alles scheiße, oder?
Ja, vor allem, ich glaube, das kennt wirklich jeder, der irgendeine Phobie hat, weil du hast immer die Leute im Umfeld, die Augen verdrehen. Also auch, ob das jetzt sowas Skurriles ist wie Angst vor Knöpfen oder Watte oder Clowns, aber auch, also wann immer ich sage, nee, ich fahre nicht Fahrstuhl, ich nehme die Treppe, wir treffen uns oben, verdrehen auch immer alle die Augen und sagen, steig doch ein, passiert doch nichts. Ja, so, alle Maul. Ja, kann ich halt nicht.
Ich habe auf jeden Fall jetzt sehr viel mehr Empathie. Also für Roland schon mal, für dich sowieso. Und jetzt werfe ich noch Saskia mit in den Topf. Der sind Knöpfe, glaube ich, egal. Aber Saskia lebt in Berlin, studiert Lehramt, jobbt an der Supermarktkasse und hat einen flauschigen Feind. Das ist die Watte. Und diese Wattephobie äußert sich wie folgt.
in dem ich absolut Gänsehaut am kompletten Körper bekomme, wenn ich an Watte denke. Wenn ich es anfasse, ist noch viel schlimmer. Ich kriege einen richtigen Brechreiz. Ich glaube, man kennt es so ein bisschen, wenn man sich übergibt oder kurz davor ist, sich zu übergeben, dann sammelt sich so ganz viel, genau, ganz viel Speichel im Mund. Und ja, das ist bei Watte und so bei bestimmten Sachen, die irgendwie eine, ja, für mich eigenartige Haptik haben, ist das so die Reaktion meines Körpers.
So, und dann geht's jetzt mal in die Praxis. Es ist ja dieses Hautgefühl, das Saskia da beschreibt, das sich nervlich fix und fertig macht. Und zwar nicht nur bei Watte.
Ich arbeite neben meinem Studium im Supermarkt. Und ich weiß nicht, ob du diese Kräuter-Terrakotta-Töpfe kennst. Das ist für mich der absolute Horror, wenn die Leute das kaufen, das bei mir auf dem Kassenband steht. Denke ich immer schon, okay, wie komme ich jetzt drum herum, diesen Topf nicht anzufassen? Aber es funktioniert natürlich nicht, weil da muss ja gescannt werden. Ja, was finde ich noch so eklig? Kreide, ganz, ganz widerlich.
Also so stumpfe Sachen, ne? Die so eine stumpfe Haptik haben.
Und das kann ich auch.
Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Da kriege ich immer so stumpfe Zähne. Kennst du das?
Ja. Wenn man so. Wobei, man muss noch mal sagen, das mit dem Lehramtsstudium, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also es gibt Bundesländer, die sind da durchaus auf dem richtigen Weg. Da gibt es Smartboards und Tablets. Es gibt aber auch welche gerade aktuell, die habe ich schon gehört, die wollen die Uhr ganz wieder zurückdrehen. Die wollen alles, was man laden muss, wollen wieder aus dem Unterricht verbannen und wollen wieder zurück zur Tafel. Also ich sag mal so, Saskia, wähle deinen Arbeitsplatz mit Bedacht. Wie ist es denn bei Q-Tips und Tampons?
Q-Tips, da fasst man ja die Watte nicht direkt an. Aber Tampon ist schon auch eher kritisch. Aber da, ja, also ich bin total froh, dass es diese Wattepads gibt, die man einfach waschen kann. Also das war für mich ein absoluter Gamechanger. Aber sonst konnte ich mir auch immer, oder ich lackiere mir ganz, ganz selten die Fingernägel nur noch, weil da braucht man ja ein richtiges Wattepad für, weil die anderen mit dem Waschen und so, das ist ungünstig. Ja, aber das war auf jeden Fall schon mal toll für mich, dass sowas erfunden wurde. Wo es ein bisschen schwierig ist, ist beim Zahnarzt. Mhm. Diese Röllchen, die einem da zwischendurch in die Backe geklemmt werden. Mhm. Absolut widerlich. Aber da kann ich ja nicht sagen, ja, können Sie das bitte mal sein lassen, weil sonst kann ja die Behandlung nicht fortgesetzt werden. Das ist eklig.
Steffi, was können wir ihr da empfehlen? Einen schönen Kofferdamm.
Einen schönen Kofferdamm.
Wer einen schön gelegten Kofferdamm hat, der braucht kein Wattepad mehr.
Das stimmt wohl. Mhm. Jetzt hat Saskia ist so ein Gefühl, einen deutlich beschwingteren Umgang mit ihrer Phobie. Das ist zumindest mein Eindruck als Roland. Und auch sie hat nicht vor, das Problem therapeutisch in den Griff kriegen zu wollen.
Also gehört irgendwie dazu, ist ja auch irgendwie ein netter Icebreaker, wenn ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, auf einer Dating-App unterwegs wäre und jetzt erzähl mal drei, keine Ahnung, komische Dinge von dir, dann könnte ich schon mal erzählen, ich kann keine Watte anfassen. Das wäre doch eigentlich ein ganz netter Icebreaker. Also ich habe, wie gesagt, nicht vor, mein Leben lang im Supermarkt zu arbeiten. Deswegen, damit kann ich dann auch leben, dass ich vielleicht noch die nächsten Monate diese ollen Terrakotta-Töpfe immer wieder anfassen muss. Aber wie gesagt, im schulischen Kontext muss ich wirklich gucken, dass ich an eine Schule komme, wo ich nicht mit Kreide schreiben muss, weil ansonsten müsste ich halt wirklich gucken, dass ich da irgendwas gegen tue, weil das ginge wirklich nicht klar.
Und wie das geht, das hört ihr wahrscheinlich gleich. Danke Saskia Zart und Roland Dirkorte fürs offene Gespräch. Die beiden haben mich jetzt nicht in eine Phobie reingequatscht, aber ich habe schon Verständnis dafür. Also sowohl für dieses fiese Gefühl bei Watte, Terrakotta und Kreide, als auch für die toten Augen von Knopfhausen. Ich kann es voll nachvollziehen. Vielen Dank.
Bovim Bandelow, Steffi, ist Psychiater und Psychologe, Psychotherapeut. Er ist eine Instanz in Sachen Angststörung. Er hat schon das ein oder andere Buch zum Thema veröffentlicht. In einem geht es übrigens explizit um Persönlichkeitsstörungen von Stars. Und es wird euch nicht überraschen, dass da ein längeres Kapitel über Michael Jackson gibt, in dem Bovim auf professionelle Art nahezu ins Schwärmen gerät. Da gibt's viel zu erzählen. Auf jeden Fall weiß dieser Mann nicht nur, wie Phobien entstehen, sondern auch, wie man die loswerden oder damit umgehen kann. Und fangen wir mal niedrigschwellig an mit der Definition unseres Themas. Was ist denn eigentlich eine Phobie?
Phobie nennt man das, wenn man vor einer Sache Angst hat, vor der man eigentlich keine Angst haben muss. Nicht? Also zum Beispiel kleine weiße Mäuse, da haben ja viele Leute Angst davor, aber die sind völlig ungefährlich. Und es gibt so einmal die einfachen Phobien, das heißt, wenn man nur vor Tieren, vor Insekten, vor tiefem Wasser oder Dunkelheit Angst hat, also immer nur vor einer einzigen Sache, Und dann gibt es aber auch so Phobien, wie zum Beispiel die Agoraphobie, wo man dann Angst vor Menschenmengen hat und Angst in engen Räumen. Höhenphobie ist möglich. Und dann gibt es eben auch noch die soziale Phobie. Da hat man Angst, übertriebene Angst, von anderen Menschen kritisiert und kritisch beäugt zu werden und fühlt sich immer schlechter als andere Menschen. Bei einem Psychiater zum Beispiel sind die häufigsten, die dort behandelt werden, die Agoraphobie und dann mit einem Abstand die soziale Phobie. Während diese einfachen Phobien, also Angst vor Spinnen oder Hunden, relativ selten behandelt werden.
Er hat jetzt gesagt, Phobien sind oft Ängste vor Dingen, vor denen man eigentlich keine Angst haben muss. Mhm. Aber zum Beispiel bei meiner Schlangenangst, da denke ich schon, also wenn sich so eine mannshohe Königskobra vor dir aufbohrt, da will ich mal den Satz hören, die hat mehr Angst vor dir als du vor ihr, oder?
Ja gut, aber da hat ja jeder Angst vor, auch wenn er keine Schlangenphobie hat.
So, also manche Phobien sind ja...
Also ich bin die Erste, die im Zirkus hier schreit, wenn man sich irgendeine Python um den Hals hängt.
Wirklich?
Hat. Ja. Finde ich interessant.
Krankes Schwein. Genau, aber bei diesen, ich sag mal, normalen Phobien oder einfachen Phobien, warum werden die denn nicht behandelt, wenn das vermeintlich so easy ist?
Ja, meistens denken die Leute, sie kommen damit klar. Also wenn jemand eine Spinnenangst hat, dann sagt er, dann gehe ich eben nicht in den Keller und schicke jemand anders zum Bier holen im Keller. Oder man geht Hunden aus dem Weg, wenn man, oder Katzen, wenn man eine Katzenphobie hat. Und viele Leute wissen eben nicht, dass man gerade diese einfachen Phobien relativ einfach behandeln könnte. Aber sie denken immer, ja, das gehört so zum Leben dazu. Die werden nicht so beeinträchtigt. Aber wenn jemand natürlich eine Agoraphobie hat und sich kaum noch aus dem Haus traut und Angst hat, auf breiten Straßen zu gehen oder auf große Plätze oder in engen Räumen oder in Kaufhäuser, dann beeinträchtigt einen das so sehr, dass man dann doch sich mal behandeln lässt.
Das ist das, was wir anfangs meinten. Also ich habe Roberts Knopfangst schon auch ernst genommen, aber ich glaube, es ist schon was anderes, ob du jetzt Angst vor Knöpfen hast oder irgendwie kaum das Haus verlassen und in Späti gehen kannst, um, weiß ich nicht, weil da vielleicht noch drei andere Leute ein Dosenbier und eine Zahnseide kaufen.
Aber nee, also ich finde, Roland hat das genauso beeinträchtigt.
Ja, stimmt. Wirklich? Hast du eigentlich auch recht. Nee, stimmt. Ja, also gehen wir erstmal weg von den, ich sag mal, komplizierteren Phobien. Wie behandelt man denn so eine, in Anführungszeichen, einfache Phobie? Sagen wir mal so Arachnophobie, die Spinnen.
Ja, oder Spinnengeschichte
oder Knöpfe.
Ja, das ist eigentlich das Einfachste. Man würde sich eine Spinne leasen zum Beispiel und würde dann die Menschen tatsächlich mit so einer Spinne dann, man kann ihnen eine Spinne auf den Arm setzen oder dass sie die irgendwie anfassen, weil die meisten Spinnen sind ja nicht gefährlich, die wir in Deutschland haben, oder praktisch gar keine. Ja, wenn man sowas macht und sowas nur wenige Stunden macht, vielleicht 1 bis 3 Stunden sich mit diesen Spinnen auseinandersetzt, mit echten Spinnen, dann könnte man so eine Phobie behandeln. Also Konfrontation heißt das Zauberwort oder Überflutung. Das heißt also nicht einfach nur, wenn man, sagen wir mal, eine Hundephobie haben, da wird man sich nicht direkt nicht damit anfangen, dass man kleine Schoßhündchen nimmt und die dann in der Größe immer steigert, bis schließlich ein Bernhardiner auf dem Schoß sitzt. Nein, man würde gleich die Menschen überfluten mit Hunden, also dass sie, also banal gesagt, wenn ich jemand in einen Käfig mit Dobermännern sperre, das ist ja so die härteste Art der Überflutungstherapie, aber das Prinzip ist schon, dass man also nicht sich langsam herantastet an die Phobie, sondern eher mit Überflutung arbeitet.
Also das heißt, ich müsste mich dann in einen Sarg voll Schlangen legen und den Deckel zu machen. Ja, ich meine, das gibt das Versprechen auf Abenteuer, aber das würde ich nie machen.
Ja, in so eine Aalgrube rein.
Ja, oh, ich würde lieber mache ich ein Leben lang großen Bogen ums Tropenaquarium. Ja. Dann gehöre ich halt nicht zu den Leuten, die sagen, Mensch, so eine Boa Constrictor, die fühlt sich ganz warm an.
Ja.
Da kann ich drauf verzichten.
Aber das scheinen ja Menschen mit Phobien gemein zu haben, dass sie sehr viel Angst vor dieser Konfrontationstherapie.
Ne?
Aber ja, das hat Roland ja auch gesagt, dass er da mal gar keinen Bock drauf hat.
Aber ich glaube, es ist halt nochmal dieses Ding der Notwendigkeit. Ne? Was soll dir in Deutschland mit einer Schlange passieren? Ne? Dass du irgendwie, weiß ich nicht, mit einem E-Bike im Wald über eine Blindenschleiche fährst.
Ja,
das ist irgendwie das Schlimmste. Ja. Wer Angst vor Knöpfen, Watte oder grünen Buntstiften hat, der soll mal aufhören zu jammern, weil der ist einfach nur zu faul, um sich zu kümmern, oder?
Es gibt ja so ein paar exotische Phobien, also zum Beispiel Arachibutyrophobie, das ist Angst vor Erdnussbutter, die am Gaumen festklebt Oder Anatidaephobie, das ist die Angst vor von Enten angestarrt zu werden. Es gibt viele solche lustigen Phobien, Flötenphobie oder so, auch Zemiphobie, Furcht vor Maulwürfen. Aber ehrlich gesagt, in meiner täglichen Praxis als Psychiater hatte ich früher praktisch nie solche exotischen Phobien. Also das, was extrem häufig vorkommt, ist eben das übliche Angst vor Hunden, Angst vor Katzen, vor Spinnen oder anderen Insekten. Das kommt sehr häufig vor, aber nicht vor solchen Dingen wie Watte oder Staubsaugern. Da gibt es so viele zahllose Beispiele, die aber im wirklichen Leben selten vorkommen. Aber jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, hat derjenige nichts dagegen gemacht, würde ich auch mal so tippen. Ich würde mich tatsächlich mal mit Watte beschmeißen lassen, wenn ich eine Wattephobie hätte. Und wenn man das oft genug macht, dann würde man auch die Wattephobie loswerden, denke ich.
Aber wir wollen uns trotzdem nochmal schützen vor Menschen stellen, die Phobien haben, die auf andere unterhaltsam wirkt, weil Bovin Banelow wird schon recht haben, das ist sicher alles zu behandeln, aber ich glaube trotzdem, dass es ja offensichtlich eine relativ ernstzunehmende Hemmschwelle gibt für Leute wie Roland und Saskia, sich da den Ängsten zu stellen. Flötenphobie, Steffi, ich kenne niemanden, der Flötenphobie hat, aber ich kenne jemanden, ich sage den Namen jetzt nicht, du kennst ihn aber auch, ich sage ihn dir nachher, ne? Ich kenne jemanden, der hatte keine Flötenphobie, aber der hat gerne Blockflöte gespielt als Kind.
Aber die anderen
und wann immer der wütend war als Kind, weißt du, was er dann gemacht hat? Nee. Dann ist er in sein Kinderzimmer gegangen, hat die Tür zugeknallt und hat da richtig wütend einen weggeflötet. Ist das nicht bitte das niedlichste Anger-Management aller Zeiten?
Ja, ich nehme da gerne die Elternperspektive ein. Da kriege ich Flötenphobie. Das ist ja richtig schlimm.
Ich find's drollig. Naja, kommen wir von Phobien zu Symptomen. Da sagt dir einer hier, Mensch, ich habe Angst vor Clowns. Und dann denkt man erstmal, gut, Dorankali mache ich alleine. Aber welche Symptome haben denn Menschen, die ihrer Angst dann ausgesetzt sind?
Ja, nehmen wir mal an, Leute mit einer Katzenphobie, wenn die auch nur eine Katze auf 5 Meter Entfernung sehen, dann ziehen sie sich zurück oder sie würden nicht in ein italienisches Restaurant wagen, wo eine Katze da neben einem Blumentopf sitzt. Sie hätten also auch dann so körperliche Symptome wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindelanfälle, die also völlig überzogen sind. Also so wie jemand, der tatsächlich mit einem echten Löwen konfrontiert wird, der hätte dann auch solche Symptome. Das geht also völlig über die Realität hinaus, diese körperlichen Symptome der Angst, die man dann hat.
Das tut mir schon wieder leid.
Ja, nichts davon verspricht Freude. Und ich glaube, jeder hatte schon mal Angst vor irgendwas und kann damit irgendwie relaten. Das auch gerne nochmal als Tipp. Man muss ja Ängste nicht immer nachvollziehen können. Aber wenn zum Beispiel einer sagt, er hat halt Angst vor Tauben und man selber denkt, Himmel hilf, beruhige dich, hat aber selber vielleicht Angst vorm Fliegen, dann einfach mal abstrahieren, dass dieser Mensch sich irgendwie mit einem Stück Laugenbrezel auf dem Markusplatz in Venedig ungefähr so fühlt, wie man selber irgendwie auf dem Transatlantik flog. Und dann entwickelt man ein bisschen mehr Mitgefühl. Sind bestimmte Menschen denn eher von Phobien betroffen als andere?
Ja, das kann man so sagen. Es gibt Menschen, die eher ängstlich sind, also die vor allem Angst haben. Die haben da also nicht nur eine Phobie, sondern auch viele verschiedene Phobien. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die zum Beispiel Fallschirmspringer sind und trotzdem eine Agoraphobie haben. Oder Leute, ich habe also sehr viele Leute mit Agoraphobie behandelt, die also Polizisten waren oder Soldaten, also die sonst überhaupt keine ängstlichen Menschen waren, weil diese Phobien, die werden in einem anderen Teil des Gehirns gemacht als die Angst vor realistischen Gefahren. Nicht? Also eine Phobie ist ja Angst vor unrealistischen Gefahren. Weiße Mäuse oder Treppensteigen oder Fahrstühle, das sind alles so völlig harmlose Dinge. Während natürlich es gibt auch reale Ängste gibt, zum Beispiel im Krieg erschossen zu werden. Das ist eine reale Angst und das kann schon sein, dass jemand als Soldat furchtlos ist, dann aber Angst vor Fahrstühlen hat, nicht? Also weil das eben verschiedene Teile im Gehirn sind, wo diese Ängste gemacht werden.
Steffi, es ist wie mit Chlamydien und Laktoseintoleranz. Mhm. Es kann theoretisch jeden treffen. Jederzeit. Auch dich. Auch du kannst Angst vor fremden Löchern kriegen. Vor unbekannten Löchern. Nee, wie heißt diese Tryptophobie?
Vor unbekannten Löchern. Du hast schon absolut recht. Aber das ist doch interessant, dass es anscheinend häufig Leute trifft, die auf der einen Seite wahnsinnig high performen und dass sie dann ihre zärtliche Seite auch haben.
Deshalb glaube ich nicht dran, dass du keine Angst hast.
Ich habe nur keine Phobie. Natürlich habe ich Angst vor Sachen, aber ich habe keine Phobie.
So, stellt sich die Frage, woher kommen denn überhaupt Phobien? Gibt's da Triggerpoints?
Ja, so eine weit verbreitete Laienmeinung ist, dass man eine Phobie kriegt, weil man irgendwie mal ein schlechtes Erlebnis hatte. Ne? Also typisch der Hitchcock-Film, ein Polizist sieht, wie ein Kollege von einem Hochhaus stürzt und kriegt deswegen eine Höhenphobie. Das ist aber nicht im wirklichen Leben so. Man kriegt zum Beispiel keine Hundephobie unbedingt, weil man schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat. Man hat zum Beispiel mal Menschen mit Hundephobie gefragt, haben sie mal eine schlechte Erfahrung gebissen worden vom Hund? Dann haben 56% Ja gesagt. Und dann hat man nochmal Leute gefragt, die keine Hundephobie hatten. Da waren es 65%, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das heißt also, jeder macht irgendwann im Leben also irgendeine kleine schlechte Erfahrung mit dem Hund. Aber Hundephobien sind nicht gehäuft durch solche Erfahrungen. Oder denken Sie mal eine Flugphobie, nicht? Die Leute, die eine Flugphobie haben, die haben sie nicht deswegen, weil sie mit dem Flugzeug abgestürzt hat. Diese Leute kann man ja nicht fragen. Eine Flugphobie haben fast 30% aller Menschen und die meisten von denen sind auch nie geflogen. Das heißt also, Phobien kriegt man nicht durch schlechte Erfahrungen. Das hat einen Grund, wenn man bestimmte Phobien hat. Zum Beispiel die Spinnenphobie. Früher gab es sehr gefährliche Spinnen, die vielleicht so groß waren wie eine mittlere Familienpizza. Und wer von dieser Spinne gebissen wurde, der war tot, konnte keine Kinder kriegen. Das sind nicht unsere Vorfahren. Unsere Vorfahren sind die früher schon Spinnenängste hatten. Und da Ängste sich auf dem Erbwege weitergeben, wurde diese Spinnenphobie über Jahrtausende immer weiter an uns vererbt als Schutzmechanismus. Jeder Mensch wird also geboren mit einer Reihe von sinnvollen Ängsten, Ängsten vor Spinnen, vor Schlangen oder gefährlichen Tieren, Wölfen und so weiter.
Das ist doch gut, da bist du mit der Angst geboren, ohne Treppen steigen zu müssen, in den vierten Stock zu kommen. Das ist ja gut, dass du dich davor schützt.
Vielleicht schützt du dich
vor Fetthalbigkeit.
Ich wollte es gerade sagen, Steffi.
Ich habe übrigens jetzt gerade nochmal nachgedacht. Ich glaube, erst bei mir ist es ein bisschen peinlich zu sagen, aber mich turnt das manchmal so ein bisschen an. Also zum Beispiel Trypophobie.
Oh, okay.
Ich finde das irgendwie interessant.
Wie so Pickel ausdrücken.
Möchte das anfassen. Da habe ich eine diebische Freude. Auch zum Beispiel diese Paprika, wenn man eine Paprika schneidet und da sind diese weißen Dinger drin, diese Kerne. Ne?
Kann mein Freund nicht, kann Könnt keine Paprika
ich stundenlang dran rumknibbeln. Dafür würde ich mir einen Tag frei nehmen.
Würdest du auch gerne mit einem kleinen Finger in so einer getrockneten Lotusblüte rumpolen?
Oh, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Sowas mag ich richtig doll gerne.
Mhm.
Und da kriege ich
widerlich, aber auch irgendwie schön.
Ja, irgendwie auch schön.
So. Kann man Phobien eigentlich an seine Kinder weitergeben? Dein Problem ist es nicht, du hast keine Phobien und entsprechend wirst du vielleicht phobiefreie Kinder haben. Aber es wäre ja schön, wenn man das vorher wüsste oder wenn man wüsste, wie man es verhindern kann.
Ja, also wenn zum Beispiel ein Kind ähnliche Ängste hat wie die Mutter, dann könnte es ja zwei verschiedene Gründe haben. A, die Vererbung. Oder B, dass die Mutter sich immer ängstlich aufgeführt hat und das Kind das so durch Modelllernen übertragen bekommen hat. Aber die Forschung ist heute so weit, dass man eben sagt, der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Vererbung. Das kann man ja sehr gut nachweisen mit sogenannten Zwillingsstudien. Da vergleicht man eineiige und zweieiige Zwillinge. Zum Beispiel die eineiigen, die haben ja 100% der Gene gemeinsam und die zweieiigen nur 50, also wie ganz normale Bruder und Schwester. Und wenn man da so einen Unterschied bei den Phobien sieht, und den sieht man ganz klar, dann kann man ausrechnen, dass zum Beispiel manche Phobien also bis zu 70% einen Erbfaktor haben. Deswegen spielt die Erziehung gar nicht so eine große Rolle, wie man immer in den Büchern nachlesen kann, sondern Vererbung ist ganz wichtig. Und wie ich ja gesagt habe, manche Ängste sind ja auch extrem sinnvoll. Stellen Sie sich mal vor, ein kleines Häschen, was in der Wüste in Namibia ist, wenn das jetzt alle Ängste nochmal neu lernen müsste im Leben, Angst vor Tigern, vor Löwen oder vor Geparden, vor Vögeln, alle wollen das Kaninchen fressen. Wenn das Kaninchen nicht diese Ängste schon seit der Geburt hätte, dann würde es ja keine 3 Tage leben.
Steffi,
was hat denn der Absolution erteilt? Was?
Wollen wir ein Kinderbuch verlegen über ein Kaninchen, das keine Angst hat vor Schlangen und Greifvögeln, aber vor Clowns und der Zeitung sehen? Ja. Das wäre so drollig.
Ja, das finde ich schön.
Wie man sogenannte einfache Phobien behandelt, haben wir ja schon geklärt. Aber was ist mit so den schwerwiegenderen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Angst vor Menschen einfach. Ich habe selbst Menschen in meinem Umfeld, die da seit Jahren wirklich richtig krass mit zu kämpfen haben.
Ja, zum Beispiel die Agoraphobie, das ist also die Angst in Menschenmengen oder in Restaurants, in Kirchen, Kinos, überall, wo viele Menschen sind, haben die Leute Angst. Das kann man nicht mal so eben einfach behandeln. Kann man auch eine Verhaltenstherapie machen, aber das dauert dann schon manchmal mehrere Wochen und nicht nur wenige Stunden. Aber trotzdem kann man das behandeln. Auch die soziale Phobie kann man sehr gut mit einer Verhaltenstherapie behandeln.
Wenn es jetzt noch ausreichend Therapieplätze in Deutschland gibt,
wollte gerade sagen,
hätten wir alle Probleme.
Und wenn ihr noch 3-4 Jahre Zeit habt und euch hinten anstellt.
Genau. Reißt euch noch 3-4 Jahre zusammen und dann wird es wohl schon einen Therapieplatz geben in einer 40-köpfigen Gruppe. Wenn ich so Menschen mit Phobie im direkten Umfeld habe, egal welche, sollte man eigentlich eher die Phobie ausschließlich immer ernst nehmen? Oder kann das vielleicht sogar helfen, wenn man die Person mal so ein bisschen auf den Pott setzt und sagt, stell dir nicht so an?
Ja, auch wenn manchmal diese Phobien lächerlich klingen, also ich habe mir das immer zu Herzen genommen, die Menschen ernst zu nehmen, weil diese Sprüche, hier nimm dich mal zusammen oder so, oder das ist ja wohl absolut lächerlich, davor Angst zu haben. Diese Sprüche haben sie ja immer wieder gehört von anderen Menschen. Klar, da ist auch was Wahres dran. Die anderen Menschen reagieren eigentlich schon ganz normal und sie wissen auch, dass diese Sachen eigentlich lächerlich sind. Das ist eben diese Diskrepanz. Das Angstgehirn ist, das ist dann im Widerstreit mit dem Vernunftgehirn. Das Vernunftgehirn hat schon längst verstanden, dass es völlig ungefährlich ist, sagen wir mal eine kleine Spinne oder so. Und das Angstgehirn schießt trotzdem quer und sagt, du musst davor Angst haben, diese Spinne wird dich umbringen, auch wenn es ganz klar ist, dass es eine völlig harmlose Spinne ist.
Ich finde, man muss man aber immer ganz klar unterscheiden, das finde ich auch total in Ordnung, was er sagt, aber es gibt Leute, die terrorisieren einen einfach mit ihren Befindlichkeiten. Kennst du sowas, solche Leute, die... Ich immer glaube, mit allem Schwierigkeiten haben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das in der Ausprägung würde mich das auch nerven. Ich glaube aber, dass ich da ein bisschen mehr Verständnis für habe, weil ich selber da eher die Tendenz nicht dazu habe, so zu sein als du.
Hab ich nicht. Doch, manchmal habe ich das auch. Ich habe manchmal
mit
auch
mir verstanden. Hast du viel
es
Geduld.
Es ist sowieso so, dass ich mich jetzt hier so als
eiskaltes Arschloch positioniere.
Genau. Und psychisch blanko. Aber nein, seid euch sicher, auch bei mir kommt sicherlich in einer der kommenden Folgen noch irgend so ein Psychokram, wo auch mein Kopf eine ungewöhnliche Abfahrt genommen
ich
hat.
Ich möchte dich und deine sensible Seite hiermit in den Schutz nehmen, ja, indem ich dir sage, und zwar vor aller Welt, dass ich dich von Herzen liebe. Nein, dass du mir in meinem ziemlich beschissenen Urlaub eine der schönsten Nachrichten geschrieben hast, die ich
die kam
seit
auch von
Jahren
Herzen
bekommen
die kam auch
habe.
Von Herzen.
Aber eine sehr empathische Nachricht.
Das finde ich sehr nett. Ich meinte, ich hatte gerade noch sowas.
Nett.
Ja. Ich habe gerade noch sowas in Erinnerung gehabt. Ich war letztlich mit 2 Kindern unterwegs und das eine Kind, was nicht zu mir gehörte, sagte, war mit denen einkaufen, was zu essen. Ja. Und dann sagte das Kind als erstes, such dir doch mal ein Obst aus. Und dann sagte es, ich esse nur Maracuja. Eine Maracuja kostet 3,49 €. Und dann habe ich gesagt, such dir ein anderes Obst aus.
Aber es ist ja nur Maracuja.
Dann hat sie gesagt, eine Kokosnuss. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe ja keinen Hammer und Meißel dabei. Und dann waren wir bei der Käsetheke und habe ich gesagt, ich hole jetzt Käse für Sandwiches.
Ich esse nur Tete Moore.
Nee, dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, nee, bei Gouda kriege ich Kopfschmerzen. Und sowas meine ich. Und das macht mich richtig sauer.
Und so ein Kind, an so ein Kinderbuch schreiben.
An sowas, sowas habe ich jetzt gerade gedacht. Egal, das ist ja auch noch ein Kind. Aber so die mit ihren Befindlichkeiten, ja, den Bogen einfach aus.
Mit einer Pfeile spannen. An deinem Geduldsfaden.
Ja. Genau. Daran musste ich gerade denken.
Jetzt sind Ängste ja unterschiedlich stark ausgeprägt, ne? Oder je nach Phobie auch mehr oder weniger überhaupt hinderlich oder belastend im Alltag. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo eine Behandlung wirklich angesagt ist und wo man nicht mehr sagen kann, ich ignoriere das jetzt weg oder ich weiche immer irgendwie der Situation aus?
Ja, es gibt immer wieder Phobien, wo die Menschen extrem eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel Hundephobie haben und nicht in einem Mietshaus wohnen können, weil da überall Hunde sind, nicht? Und deswegen dann umziehen müssen. Oder Menschen, die eine Zahnarztphobie haben und dann da einfach nicht hingehen und das Gebiss verfault so langsam, weil sie so eine große Angst vor den Zahnärzten haben, dass sie dann irgendwann mal echte medizinische Probleme kriegen. Da sollte man auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Und da gibt es eben auch Programme, es gibt eben Verhaltenstherapie, es gibt in manchen Fällen würde man auch Medikamente nehmen. Aber man kann es generell gut behandeln. Also niemand muss mit so einer Phobie immer leben.
Das sind doch schöne Nachrichten.
Und wo er gerade, Steffi, vor der Angst vom Zahnarzt spricht, da möchten wir euch allen nochmal Flexikon Folge 46 ans Herz legen, die da heißt Spritzen, Bohrer, Panik, was hilft gegen Angst vom Arztbesuch, und da reden wir eine Stunde lang über nichts anderes eigentlich. Vielen Dank, Bovim Bandelow, Posterboy der Neurologie- und Psychologiebranche, und bei dem würde ich mich mit meinen vielen, vielen Ängsten jederzeit auf die Couch setzen, damit ich dich damit nicht immer belästigen muss.
Ach Quatsch.
Aber vielleicht können wir ja trotzdem irgendwann mal, ich sag mal, ich würde mich bereit fühlen, mit dir mal einen Fahrstuhl zu fahren. Mhm. Ich würde mit dir auch wo mal hinfliegen, haben wir auch noch nicht zusammen gemacht.
Mhm. Ja, das
gehe
mit Corona,
mit dir nicht
gar keinen Bock
ins
auf.
Tropenaquarium.
Nee, echt
das wird nicht?
Nicht
auf gar keinen Fall. Außerdem stinkt es da wegen der Fledermäuse.
Hast du Angst vor Fledermäusen?
Nee, aber die stinken einfach.
Ich mag Tauben ehrlich gesagt auch nicht so gerne, aber es ist immer noch was anderes.
Gehen wir mal auf den Rathausmarkt. Ich bekippe dich erst mit Wasser und danach beschmeiße ich dich.
Ich muss einfach nur 2 Wochen Urlaub fahren. Wenn ich wiederkomme, dann nistet immer eine Taube bei uns im Fenster. Es ist jedes Mal dasselbe. Mir fehlen auch die Malteszierenden.
Habe ich auch gerade dran gedacht.
Ja, kann ich nicht. Ja, heißt
Oscar.
Konnte der Taube keinen Namen geben.
Konntest du ja auch nicht mit Puppenhaus-Equipment ein eigenes Zuhause bauen?
Nein, ich habe ja ein abschließendes Gebet habe ich gesprochen und die sind dann herzlich verabschiedet.
Was?
Das Nest war leer. Das war eine Scheinschwangerschaft.
Das schneiden wir alles weg.
Ja, was soll ich denn damit machen? Ja, was soll ich denn da? Die wohnte quasi fast bei
das
dir im
Kind
Klo.
Das Kind aufziehen, als wär's dein eigenes.
Ja, das müssen wir auch ausschneiden lassen.
Da hat sie wieder Angst ums Image. Als Tierhasserin.
Das darf man nicht.
Du hast recht,
darf man
muss
den so Fake-Eier da reinlegen. Aber ich kann mich doch damit nicht. Also, entschuldige, ich kam aus dem Urlaub.
Du hattest doch schon gesagt gehabt, das Nest war leer.
Ich hatte unten ohne Zeit noch. Ich war noch komplett entspannt und entfesselt.
Und das Nest war leer.
Und das ist das Fazit.
Gut, das sind jetzt nicht so richtig Handlungsanweisungen, die ich da zusammengetragen habe, aber vielleicht ein bisschen was fürs Gefühl. Keine Phobie ist unmöglich und ihr seid sicher nicht alleine, wenn ihr vor dieser oder vor der anderen Sache Angst habt. Und wenn ich mir Roland so anhöre, dann würde ich ihm gern die Hand reichen und den Sprung in eine Knöpfchengrube ermöglichen, sodass er seine Knopfsorgen langsam los wird. Aber so lange muss einfach Empathie reichen. Mit so einer richtigen Phobie traut man sich auch wahrscheinlich gar nicht und dann muss man das auch akzeptieren. Akzeptieren ja sowieso, wenn jemand sich als Mensch mit Phobien zu erkennen gibt, dann gibt es einige Reaktionen, die jetzt nicht angemessen sind, zum Beispiel sich vor Lachen auf die Schenkel klopfen oder dem Betroffenen nicht glauben. Hier gilt, wie so oft, Empathie is King.
Am besten hilft immer noch Schocktherapie und zwar nicht zärtlich, sondern wirklich direkt richtig, aber das trauen sich natürlich die wenigsten zu. Bei tiefergehenden Phobien sollte man dann wirklich doch eher eine Therapie suchen, vor allem wenn die Phobie richtig anfängt, den Alltag zu beeinträchtigen. Symptome bei einer Phobie können Herzrasen sein, Zittern, Schwindel. Das macht auch den Phobikern selbst relativ wenig Spaß. Also auch wenn man eine Phobie vielleicht nicht so richtig nachvollziehen kann, vielleicht trotzdem mal versuchen zu verstehen, dass das für die andere Person gerade richtig scheiße ist. Nicht nur grundsätzlich ängstliche Leute haben übrigens Phobien, sondern auch ein Fallschirmspringer kann Angst vor Clowns haben oder ein Polizist, eine Polizistin Angst vorm Fahrstuhl fahren. Phobien können durch schlechte Erlebnisse und Erfahrungen getriggert werden, können aber auch wirklich völlig unabhängig davon entwickelt werden und sogar vererbt werden. Und manche Ängste sind sogar sinnvoll. Also seid nicht so hart zu euch.
Bevor wir jetzt auf einen anderen sehr guten Podcast hinweisen, möchte ich gerne noch, weil ich finde es immer so blöd, wenn es unaufgelöst bleibt, unsere Mails erwähnen, die uns erreicht haben nach der Urlaubsfolge.
Ja.
Vielen Dank dafür. Ich möchte erstmal in aller Strenge, gütiger Strenge erwähnen, dass es keine wirklich guten Ergebnisse bezüglich der Hausaufgaben gab, die du gegeben hast, Anne.
Ein anderer Name fürs Flexikon wegen
also,
des Doc-Checks.
Es gab ein paar Versuche, aber da hat mich jetzt gar nicht so überzeugt, was da gekommen ist. Also, das seht ihr schon wieder. Also Namen ausdenken ist gar nicht so einfach.
Dann bleiben wir so. Dann bleibt hier alles so, wie es ist.
Und ansonsten möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Es gibt ganz viele neue Themenvorschläge und zum Teil sind wir auch schon in der Recherche mit drin. Deshalb vielen Dank dafür. Und ihr kennt das, gerne eine gute Bewertung für diesen Podcast abgeben. Das macht uns fast so geil wie Paprikakernchen.
Hast du schon die aktuelle Deutschland 3000 Folge mit Anke Engelke
Nein.
gehört?
Und ich weiß auch gar nicht warum. Ich bin ja Engelke Ultra. Ich würde ja sogar beim Zähnägelschneiden zugucken. Das fände ich schon super. Dabei habe ich gerade, das möchte ich erwähnt haben, das ist zwar kein Produkt von uns, aber ich habe auch Perfekt verpasst geguckt mit ihr und Bastian Pastewka.
Das habe ich noch nicht geguckt. Ist das süß?
Es ist sehr gemütlich. Es ist wie eine große kuschelige Decke, in die man sich...
Oh,
also einfach wunderbar. Ich meine, Anke Engelke und Bastian Pastewka, mehr kann man ja einfach nicht. Egal. Ich will nur sagen, ich habe es nicht gehört, aber es wurde in meinem Beisein schon der Spoiler gemacht, dass diese Folge Deutschland 3000 besser ist als Breaking Bad und Game of Thrones together.
Es ist wirklich eine grandiose Folge und zwar, weil man Anke Engelke, also so habe ich das zumindest empfunden, wirklich von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Sie wirkt im Gespräch mit Eva Schulz nämlich wirklich richtig ernst und das meine ich zu 0% negativ. Mhm. Ich meine nur, dass man sie ja oft eher als immer lustige, fröhliche Frau aus dem Fernsehen kennt.
Ullknudel.
So, genau, eine Ullknudel. Und sie ist wirklich sehr ernst in der Folge und es gibt auch zwischen ihr und Eva so Situationen, die einem beim Zuhören erst so ein bisschen unangenehm sind, die lösen sich dann aber alle auf und am Ende ist genau dadurch so interessant.
Und genau das habe ich auch gehört. Das war der Spoiler, der mir so zugetragen wurde. Und ich finde, wenn man kurz vor 60 ist und einfach die lustigste Frau im Deutschen immer noch ist, dann darf man sich das auch einfach mal gönnen, ein bisschen kantig zu sein.
Ja.
Das wünsche ich mir sogar. Da muss man nicht mehr people pleasen.
Und ich muss auch Eva Schulz an dieser Stelle ein Kompliment machen, die da total souverän mit umgegangen ist in der Folge. Und wenn sie merkt, dass Anke mit irgendeiner Frage nicht so happy ist oder irgendwie so ein bestimmtes, sie schlägt einmal so ein Frage-Antwort-Spiel vor, ne, und dann sagt Anke, oh, nö, das würde sie jetzt nicht so machen wollen, dann ist die so, dann reagiert sie so total uneingeschnappt und entspannt und daraus ergibt sich dann irgendwie so ein anderes, unerwartetes Gespräch. Und man lernt Anke wirklich nochmal von der anderen Seite kennen. Ich finde sie noch toller jetzt. Ihr müsst euch das wirklich anhören. Und als Begleitmaterial empfehle ich auch bei YouTube die fast 30 Jahre alte Folge von Zimmerfrei mit Anke zu Gast anzugucken. Warum das spannend ist, das klärt sich auf, wenn ihr Deutschland 3000 gehört habt.
So. Das ist ja eine kompakte Empfehlung von dir. Das finde ich ja richtig toll.
Gerne.
Habe ich, wie gesagt, sowieso schon auf meiner Podcast-To-Do-List. Da sollte ihr sie vielleicht
Joggen,
auch
ne?
drauf. Jetzt hör doch auf.
Jetzt hör doch auf.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, denkt euch bitte einen erhobenen Zeigefinger, den habe ich. Ich gucke auch gerade recht streng drein. Rechnungen gehören sofort bezahlt. Und wenn man das nicht tut, dann kommt nämlich ein gelber Brief und dann kommt ein Gerichtsvollzieher und dann kommt kein singender Bote. Dann ist ganz, ganz schwierig. Und im Kopf mag das alles stimmen, das weiß man alles. Ich kriege das auch so relativ gut geregelt mit so Rechnungen zahlen und sowas. Aber das geht nicht jedem so. Da hat sich nicht jeder so gut im Griff. Und wenn man das nicht geregelt kriegt, wird es hinten raus richtig scheiße, Stefanie. Hat man ein richtig großes Problem.
Es geht um Prokrastinanten.
Ach so, stimmt, habe ich gar nicht erwähnt.
Das sage ich jetzt mal.
Es geht um Prokrastinanten.
Und ich sag mal so, ich gehöre da nicht zur Kernzielgruppe. Da habe ich auch schon mal reingelesen. Das sind überwiegend Männer unter 30 oder halt auch Menschen ohne Arbeit. Aber es soll mir wohl auch schon passiert sein, ich mache da mal ein kleines Beispiel, dass ihr da eine Vorstellung habt. Ich kann hier keine Namen nennen, aber dass eine mir verbundene Person mal leider 2 Tage mit Fieber und Erkältung in meiner Wohnung ausharren musste, im Winter ohne Strom, da mir da eine kleine Tarifanpassung durchgerutscht ist.
Ach hoppla. hat man dir den Strom abgestellt? Womit hast du dann deine Zigaretten angemacht, wenn der Toaster nicht mehr ging? Meine Folge.
Ich habe komplett auf Kerzen umgestellt.
Ach, aber
und auf
schön.
Offenes Feuer. Das ist ja ganz klar. Naja, ich würde das aber eigentlich, ich habe jetzt gesagt, durchgerutscht, aber es könnte auch sein, dass ich da den einen oder anderen Brief, eine Sendung, eine Postwurfsendung ignoriert habe.
Oder hast du nicht auch mal ein angemeldetes Auto vergessen?
Auch das soll schon mal vor.
Sorry, oder durfte ich das nicht erwähnen?
Doch, es war ein Dreier BMW, der mich einmal gefahren, dann hat er ein Jahr im Halteverbot gestanden. Da habe ich auch den einen oder anderen schriftlichen Hinweis bekommen. Aber naja.
Hattest du nicht gerade gesagt, dass du gar nicht so zur Kernzielgruppe Prokrastination gehört? Darf ich das nochmal in Frage stellen? Du hättest eine wohlhabende Frau werden können, Steffi.
Ja, das liegt bei mir einfach daran, dass ich einfach gedruckt ist. Das kann ich nicht so gut sehen.
Und deshalb bist du keine wohlhabende Frau, sondern eine prokrastinierende, menstruierende.
Immerhin.
Ja.
Aber mit dem Problem bin ich nicht alleine.
Nee, bist du nicht. Und einige haben es auch deutlich schwerer als du. Die hat das mit der Prokrastination schwerer getroffen. Und das ist dann wirklich auch keine sympathische, lustige Marotte mehr, sondern da geht es dann wirklich um Existenzen mit irgendwie jahrelang nicht geöffneten Briefen und so weiter. Und spätestens da ist auf jeden Fall Redebedarf. Und vielleicht, hoffentlich, kann man da was machen.
Das Lexikon, Prokrastination in 2 Wochen. Wahrscheinlich.
Wenn wir es schaffen, mal gucken.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt, ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freuds Bacon Porträt ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das wäre nicht das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden?
In der ARD Audiothek.
Alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.